Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tassensprungs. Ich bin immer noch Rainer Staska und an meiner Seite ist heute unterstützend
Marie.
Wieder haben wir ein Thema gewählt, um über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen aufzuklären. Das Thema ist zwar nicht neu, aber in der ICD, der Klassifizierung von Krankheitsbildern, jetzt als eigenständiges aufgeführt. Die sogenannte Gaming Disorder oder auf Deutsch Medien- und Online-Spielsucht.
Dazu werden wieder betroffene Jugendliche im Interview über ihre Erfahrungen authentisch berichten. Für den fachlichen Input konnten wir mit Rainer Thielmann, dem Medientherapeut der Vitos-Klinik, einen exzellenten Fachmann gewinnen. Und natürlich wird Herr Staska wieder den Blick auf die Auswirkungen der Mediensucht auf den schulischen Bereich richten. Wir wünschen wieder ein spannendes und informatives Hörerlebnis. Beginnen wollen wir mit einem Interview mit betroffenen Jugendlichen. Danke an Robert und David, so nennen wir sie mal, für den Mut zum Mitwirken und für einen tiefen Einblick in ihre Problematik.
Wir machen ja so einen Podcast, da geht es um Gaming Disorder. Die Frage ist zum Beispiel, du bist ja betroffen davon, deswegen schön, dass du mitmachst. Kannst du sagen, wann du mit dem Spielen angefangen hast? Wie alt warst du da?
Ich war ungefähr 12.
Jetzt bist du?
15.
Also vor 3 Jahren ungefähr, ja? Gut, was ist denn so faszinierend an diesem Computerspiel?
Es fesselt einen einfach.
Spielst du das alleine?
Nee, mit Freunden.
Trefft ihr euch da oder spielst du das online?
Online.
Warst du 12, als du angefangen hast? Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Welche Spiele hast du gespielt? Wie lange? Hast du auch nachts gespielt?
Ich habe öfters nachts gespielt, zwischen 12 und 18 Stunden am Tag und unterschiedliche Spiele.
Beispiel?
Fortnite, Trackmania, Minecraft, Shooterspiele, Rennspiele.
Du hast gesagt, so lange, jeden Tag, auch wenn Schule war?
Ja.
Hat sich das denn so auf dein Umfeld ausgewirkt?
Ich habe mich mehr zurückgezogen, kaum noch Freunde gehabt.
Wie war das mit deinem Lebensrhythmus? Wie hat sich das verändert? Warst du zum Beispiel immer müde tagsüber? Hast du dich auch so körperlich vernachlässigt? Das hört man ja oft, dass das Essverhalten sich verändert hat, dass du nur noch Chips gefuttert hast oder sowas?
Ja. Also ich habe tagsüber kaum gegessen, habe eher nachts gegessen. Mein Schlafrhythmus war halt eher nachts wach. Tagsüber war ich dann am Schlafen. Schule war ich gar nicht da.
Ja, manchmal kosten ja so Spiele Geld. Also man kauft sich dann irgendwelche Skills oder wie die Dinger heißen. Hast du das auch gemacht?
Ja.
Wie viel hast du da ausgegeben?
Zwischen 2.000 und 3.000 Euro.
Im Jahr?
Nee, an sich jetzt generell.
Also insgesamt. Den 3 Jahren
dann. Ja.
Dann gucken wir mal auf die Schule. Du hast gesagt, du bist dann immer hingegangen. Können Lehrer das merken?
Dass ich nicht mehr in die Schule gegangen bin, weniger da war am Anfang und dann irgendwann gar nicht mehr.
Und haben die dann nochmal nachgeforscht oder so, wo du bleibst?
Die haben mit nachgeguckt, was mit mir ist, ob es mir gut geht.
Hat aber keine Konsequenzen, oder?
Nee.
Gibt es denn irgendwas, was Schule tun könnte, um dir da zu helfen bei so einer Spielsucht, dass du da rauskommst?
Ich wüsste nichts, nee.
Was tut dir denn gut? Du machst ja Therapie bei Herrn Thielmann, den interviewen wir ja auch. Ist das ein harter Entzug? Kannst du, willst du überhaupt aufhören?
Ich will aufhören und es ist nicht wirklich ein harter Entzug. Es ist Schritt für Schritt weniger und dann irgendwann das Normale.
Also wie machst du das? Spielst du jetzt nach Zeitlimit oder?
Nach Zeitlimit, versuch mehr außerhalb der Online-Welt zu tun.
Zum Beispiel?
Sport, irgendwas mit anderen Freunden machen, mit Leuten aus der Klinik.
Gut, hast du noch einen Tipp für andere, die vielleicht ähnliche Probleme haben? Weil wir wollen ja ein bisschen aufklären. Was können denn andere tun, wenn sie in deiner Situation sind? Was hilft dir?
Die Therapie.
Das heißt, du würdest auch einen Klinikaufenthalt dann?
Ja.
Mit Herrn Thielmann kommst du gut zurecht?
Ja.
Oder ist es ein harter Kampf?
Nö.
Also, wir reden nochmal über Schule. Wie lief das? Konntest du denn noch in die Schule gehen?
Anfangs ist es immer weniger geworden und ich bin nur noch teils in die Schule gegangen. Und dann später war ich dann gar nicht mehr in der Schule.
Also können Lehrer die Sucht, als diese wird sie ja jetzt bewertet, erkennen?
Sie können sie erkennen dadurch, dass ich weniger in der Schule war und dann gar nicht mehr in die Schule gekommen bin.
Was tut dir gut? Wirkt die Therapie oder ist es hart für dich? Kannst du jetzt überhaupt aufhören?
Ich will aufhören und die Therapie mache ich jetzt seit circa 4 Monaten und es hat bis jetzt schon relativ gut geholfen.
Das heißt konkret?
Dass ich deutlich weniger zocke und jetzt anstatt 18 Stunden täglich nur noch 4-5 Stunden.
Also Tipps für andere?
Ein Tipp, den ich geben könnte, ist eine Therapie und mit den Eltern zu reden, dass die auch einen unterstützen, wie Internet sperren, die medialen Sachen wegnehmen oder sonstiges.
Ist natürlich ein harter Weg. Da wird man natürlich auch leicht aggressiv, wenn du dir plötzlich das Internet gesperrt kriegst und so. Ja. Ist das so?
Also bei mir war es so am Anfang. Dann haben meine Eltern irgendwann mehr oder weniger aufgegeben und haben mich einfach zocken lassen, weil sie gesehen haben, dass es nichts bringt. Und jetzt bin ich dann halt in der Klinik.
Und das ging von dir aus?
Ja.
Jo, David, vielen, vielen tausend Dank. Wir haben ein weiteres Interview geführt mit Robert, der allerdings anonym ohne hörbare Stimme bleiben möchte. Robert schildert Ähnliches wie David. Auch er hat mit 12 angefangen, ist jetzt 16, fand gut, dass er online mit Freunden spielen konnte und dadurch Abwechslung im Leben hatte. Nachts habe er während der Woche aber nicht gespielt, an Wochenenden aber dann die Nächte durchgemacht, hat dann meistens Shooter gespielt, Call of Duty zum Beispiel oder League of Legends, früher auch mal Fortnite, und er habe dann 12 bis 16 Stunden am Wochenende durchgezockt. Sein Problem sei gewesen, dass er nicht viele Freunde gehabt habe. Sein Umfeld war auch nicht das Richtige nach seinen Angaben. Dadurch hat er nicht viel unternommen und hat sich viel von anderen Gruppen ausgeschlossen. Sein Lebensrhythmus habe sich nicht verändert. Also zu Hause wurde nämlich regelmäßig gekocht und er konnte da mitessen. In die Schule sei er aber noch gegangen, meistens bis nachmittags. Geschlafen habe er im Unterricht immer nur so sekundenweise, wäre immer wieder aufgewacht, aber so richtig geschlafen habe er in der Schule nicht. Finanziell habe er sich auch öfter mit seinem Taschengeld Spielmaterial gekauft, manche Monate gar nichts, dann wieder und über die Jahre so um die 3000 Euro ausgegeben. Lehrer könnten in der Schule seiner Ansicht nach die Sucht nicht erkennen. Sie könnten höchstens feststellen, dass Leistungsinhalte nicht mehr stimmten, dass er zurückhänge, dass er sich nicht richtig konzentrieren könne, aber er glaubt nicht, dass die herausfinden könnten, woran es liege. Ihm tue die Behandlung gut. Jetzt habe er nicht mehr so eine Sucht. Er könne jetzt begrenzt spielen, nicht mehr jeden Tag, nur noch am Wochenende. Bei seinem Vater gar nicht, weil der keine Playstation habe. Mit seiner Mutter verbringe er jetzt mehr Zeit, als zu zocken. Das war zunächst für ihn ein kalter Entzug. Mittlerweile kann er sich aber auch an die Playstation setzen und kann das begrenzen und kann das selbst steuern. Sein Tipp für andere wäre, dass sie wirklich als Betroffene erstmal einen starken Entzug machen sollten, auch über mehrere Wochen und wirklich radikal mal nicht spielen, auch wenn das schwer falle. In der Schule habe er keine Probleme, im Internet zum Beispiel zu recherchieren oder am PC zu arbeiten. Das wirke sich ja nicht aufs Spielen aus, da muss er ja nicht zocken.
Okay, was sagt der Fachmann, was sagt der Medientherapeut Rainer Thielmann zum Thema Gaming Disorder? Die psychische Störung Gaming Disorder ist in die ICD-11 aufgenommen worden. Gibt es hier eine genaue Definition, anhand dieser die Erkrankung diagnostiziert werden kann?
Ja, diese Definition gibt es, da sage ich gleich was zu, weil die sind doch recht allgemein gehalten. Also erstmal ist ein langjähriger Diskurs, ob das nun eine eigenständige Erkrankung ist oder nicht, beendet worden durch die ICD-11, dass man sagt, seit letztem Jahr, Januar 2022, ist das ein offizielles eigenständiges Störungsbild. Die Definition nach der ICD-11 ist eigentlich Kontrollverlust, was für alle Süchte zutrifft, und es wird zur dominierenden Aktivität des täglichen Lebens. Und es wird weitergemacht, obwohl den Personen klar ist, dass das negative Auswirkungen hat auf ihr Leben.
Die Spielcomputersucht bei Jugendlichen entwickelt sich durch den Umgang mit Medien. Gibt es hier typische Entwicklungsphasen?
Die Spielcomputersucht, es ist schwierig im Deutschen dafür ein Wort zu finden. Gaming Disorder bezieht sich jetzt in erster Linie auf Videospiele. Passender finde ich letztendlich internetbezogene Störungen, aber es muss letztendlich noch eine Definition gefunden werden, die für alle gilt, für alle Bereiche. Weil zum Beispiel die Mädchen sind mit den sozialen Netzwerken dabei zum Beispiel ausgeschlossen. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage. Es gibt typische Entwicklungsphasen, die kann man auch im ICD-11 kodieren. Das nennt sich Hazardous Gaming, zu Deutsch in etwa gefährliches Spielen. Was ist damit gemeint? Im Grunde genommen sind das auch Jugendliche, die lang extensiv spielen, die ihre Aktivitäten des täglichen Lebens vernachlässigen, aber noch nicht die Kriterien erfüllen, die ich eben genannt habe, die auf eine Gaming Disorder zutreffen. Das heißt, die stehen so ein bisschen kurz vorm Abgrund. Dann machen wir grundsätzlich in der Therapie auch eine Biografie des Medienkonsums und da werden diese Entwicklungsphasen eigentlich deutlich. Das heißt, oft wird schon in der Grundschule angefangen zu spielen. Dann kommen die Schüler oder die Kinder und Jugendlichen auf eine weiterführende Schule, es finden Kontaktabbrüche statt mit alten Freundschaften, die schaffen es nicht, neue Freundschaften aufzubauen. Und dann gibt es noch verschiedene Krisen, die im familiären Umfeld dazukommen können. Dann, was Erik Erikson die normative Krise nennt, die Pubertät, tut ihr Übriges. Und schließlich wird aus Flucht in die virtuelle Welt sozusagen auch eine Sucht. Ich würde eigentlich nicht von typischen Entwicklungsphasen sprechen, sondern vielmehr von zwei Faktoren, die eine Spielsucht oder Gaming Disorder begünstigen oder auch hemmen können. Das ist nämlich einmal die soziale Vernetzung, das heißt, dass Jugendliche wirklich Offline-Freunde haben, dass sie gut in der Schule zurechtkommen mit ihrer Peer-Group, dass sie im Vereinsleben engagiert sind. Und der zweite Faktor sind gute soziale Kompetenzen, also alles, was man braucht, um ein gutes Zusammenleben mit anderen zu haben. Das ist in erster Linie, was hier halt im klinischen Setting auffällt, die Konfliktfähigkeit und Aufbau von tragfähigen Freundschaften, also auch so allerbeste Freunde haben und auch sich selbst gut einschätzen können in Bezug auf Akzeptanz und Stärken und Schwächen, also Fähigkeiten eines Menschen, die er für ein gutes Zusammenleben mit anderen braucht. Das ist hier im klinischen Setting besonders wichtig, die Konfliktfähigkeit zu trainieren, eine gewisse Empathie aufzubauen, Aufbau von tragfähigen Freundschaften, Beziehungen herzustellen. Wie macht man sowas? Auch sich selbst einschätzen zu können auf Stärken und Schwächen, die man hat. Eigenverantwortliche Entscheidungen treffen, die werden auch regelrecht so trainiert im Alltag in diesen Kompetenzen.
Können Sie typische Kennzeichen der Erkrankung benennen?
Ja, in erster Linie ist es die Schulverweigerung oder die Abstinenz. Das ist meistens der Grund, warum auch die Kinder und Jugendlichen hier aufgenommen werden. Das hat ein sozialer Rückzug stattgefunden. Damit verbunden ist oft auch eine schlechte Körperpflege. Es werden keine Freunde mehr getroffen. Es gibt nur noch Online-Freunde. Es gibt keine kreativen Interessen mehr oder entwickelte Fähigkeiten. Also ich frage die dann ab, sind die eher konsumierend oder machen die etwas aktiv? Haben die Hobbys wie Malen, Zeichnen? Betreiben die Sport oder sind die wirklich rein auf Konsum ausgerichtet? Also nur Fernsehen gucken, nur in sozialen Netzwerken unterwegs zu sein, nur mit Videospielen beschäftigt. Also das ist so, was ich sagen würde, das sind die typischen Kennzeichen dieser Erkrankung.
Gibt es Komorbiditäten, zum Beispiel Abgrenzung zu sozialer Phobie?
Also erstmal, es bleibt dabei, es gibt primär klinische Diagnosen wie die Depression und die Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung, also ADHS. Und meine Erfahrung ist vor allen Dingen, viele Jugendliche haben eine Angststörung. Und das ist sehr häufig anzutreffen, weil die dann viel in die Vermeidungshaltung gehen und dann lieber sich in die virtuelle Welt flüchten. Aber wie ich bereits am Anfang schon gesagt habe, ist die Gaming Disorder eine eigene Erkrankung und baut nicht auf irgendeine andere klinische Diagnose auf, sondern diese primärklinischen Diagnosen wie Depression oder ADHS treten parallel zu der Gaming Disorder auf. Können sich gegenseitig sicherlich begünstigen, aber sind immer eigenständig.
Herr Diemer, nun kommen wir zur letzten Frage. Können Lehrer und Lehrerinnen die Störung erkennen?
Erkennen im Sinne einer Diagnose sicherlich nicht, aber es gibt so Indizien, die darauf hinweisen, dass die Schüler am Wochenende viel Zeit mit Medien verbringen. Ich denke mal, besonders verdächtig sind, wenn die gerade montags morgens, wenn die das Wochenende durchgezockt haben, völlig übermüdet sind, dass sie in der Schule nicht mehr richtig mitmachen, dass sie nur ein Thema haben, Videospiele, die Schulleistungen lassen deutlich nach. Ja, und dann denke ich, setzt einen Prozess ein wie Schulverweigerung, weil man lieber die Zeit mit dem Computer verbringen möchte. Das hat mir mal ein Spieler so genau so gesagt. Das ist natürlich dann eine Situation, wo der Lehrer keinen Einblick mehr hat, wie es weiterläuft. Also es gibt Indizien, aber es gibt so sicherlich keine verlässlichen Kriterien, wo man sagen kann, der macht das tatsächlich.
Vielen Dank, Herr Thielme, für diese informative Konversation. Herr Staska, was können Sie als Kliniklehrer für Tipps und Ratschläge an Ihre Kollegen und Kolleginnen aus dem Regelschulbereich weitergeben?
Ja, wir haben ja von den Betroffenen und auch von Rainer Tillmann gehört, dass Schule hier, anders als vielleicht bei anderen psychischen Erkrankungen, nicht so viel ausrichten kann. Es gibt allerdings ein paar Auffälligkeiten oder Veränderungen, die Kollegen und Kolleginnen wahrnehmen können. Durch die Umkehr des Schlaf-Wach-Rhythmuses, das lange Zocken, gibt es oft Müdigkeit, also Schüler, die zum Beispiel auch im Unterricht einschlafen. Das kann man beobachten. Sie vernachlässigen oft das Lernen. Es verändert sich zum Beispiel auch das Aussehen durch körperliche Vernachlässigung und so weiter. Ja, fernbleiben natürlich, Schulabsentismus, manchmal tageweise oder auch über längere Zeiträume. Daher ist es wichtig, genau zu dokumentieren, wie oft Schüler gefehlt haben. Weil mit dieser Erkrankung geht auch oft ein Leistungseinbruch einher, bis hin tatsächlich zu Schulversagen und letztendlich dann auch die Gefahr eines Abbruches. So haben Lehrer die Vermutung, dass es sich hier um eine Gaming-Disorder-Problematik handelt, dann können sie natürlich Kontakte anbahnen und Hilfe anbieten. Um ihnen Schule wieder zu ermöglichen, gibt es die Möglichkeit über den Nachteilsausgleich einer stundenweise Rückführung. Man kann also die Noten auch über einen festgelegten Zeitraum aussetzen. Es bietet sich an, einen genauen Zeitplan zur Nacharbeit von wichtigen, curricularen, aufeinander aufbauenden Themen, insbesondere in den Hauptfächern, aufzustellen und natürlich im Unterricht selbst eine Medienerziehung. Präventionsprogramme, Stärkung der Medienkompetenz ist immer wichtig, auch für Leute, die noch nicht betroffen sind. Während einer stationären Aufnahme in einer Kinder- und Jugendklinik ist natürlich erstmal ein klarer Entzug vorhanden und es gibt einen strukturierten Tagesablauf. Das heißt also, wenn Schülerinnen und Schüler wieder zurückkommen nach einem stationären Aufenthalt, dann sollte man mit ihnen genau besprechen, wie man weiter vorgeht. Also, es bieten sich an, kurze Arbeitsphasen, um die Konzentration zu erhöhen, eine starke Rhythmisierung des Unterrichts, dann kann man die Erschöpfung der Betroffenen beobachten, das Arbeitspensum langsam steigern und vor allen Dingen Geduld bei tatsächlich aufkommender Frustration wegen der Lernrückstände haben. Was können Lehrerinnen und Lehrer noch machen? Naja, gezielt zum Beispiel tatsächlich Themen bearbeiten oder von den Schülerinnen und Schülern bearbeiten lassen, die die reale Welt betreffen, wo sie sich mit der realen Welt auseinandersetzen müssen. Ja, und dann abschließend noch die Frage, die uns immer bewegt hat. Können solche Schülerinnen und Schüler denn im Unterricht überhaupt Medien nutzen? Sollte man die total entziehen oder sollte man ihnen Mediennutzung ermöglichen? Unsere Beobachtungen haben gezeigt, dass es kein Problem ist. Die Nutzung von Medien im Unterricht für unterrichtliche Zwecke kann also stattfinden. Hier gibt es ja klare Zeitvorgaben im Unterricht und die Kontrolle muss natürlich gewährleistet sein, denn im Unterricht zocken sie ja nicht. Ganz zum Schluss möchten Rainer Thielmann und ich uns nochmal an die Erziehungsberechtigten wenden und appellieren. Achten Sie bitte auf den Medienkonsum Ihrer Kinder. Kinder und Jugendliche brauchen reale Sozialkontakte. Ist das Kind erstmal in den Brunnen gefallen, helfen nur radikale Entzüge, auch wenn dies schmerzhaft ist. Bei der Gaming Disorder handelt es sich um eine Suchterkrankung.
Vielen Dank an alle Beteiligten, insbesondere wieder einmal an unsere mutigen Betroffenen. Ob es wieder einen weiteren Tassensprung geben wird, ist aktuell noch offen. Wir hoffen, dass Herr Staska auch im Ruhestand, der nach diesem Schuljahr beginnt, weiterhin aktiv bleibt.
Ja, Marie, I'll do my very best, sagt man doch so. Dazu brauche ich aber weiterhin die Unterstützung durch die Klinik und natürlich auch durch die Rehberg-Schule, um authentische Infoquellen überhaupt zur Verfügung zu haben. Ich bin und bleibe optimistisch. Wir hören uns.